Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Am kommenden Wochenende starten im österreichischen Innsbruck die Weltmeisterschaften im Straßenradsport und das ist natürlich auch für uns hier bei Radiotour, dem Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com, der Anlass, ein bisschen vorauszublicken. Und da ich, Lukas Kruse, mein Name, das nicht alleine machen möchte, habe ich mir die beste Expertise ins Boot geholt, die man sich nur wünschen kann, nämlich einen der beteiligten Fahrer im deutschen Team, und das ist Simon Geschke. Grüß dich, Simon.
Hallo, Lukas, hi.
Wir haben uns vor der Aufnahme auf das Du geeinigt, also alles gar kein Problem. Und Simon, wenn wir jetzt über deine Person sprechen, dann drängt sich natürlich die Frage nach der Gesundheit ein bisschen auf. Du bist bei der Vuelta vor der 18. Etappe ausgestiegen, hast gesagt, das ist so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme in Richtung Titelkämpfe. Wie geht's dir jetzt? Sieht's gut aus in Richtung WM?
Ja, sieht sehr gut aus. Also wie gesagt, die Vuelta, ich war ein bisschen angeschlagen und hätte mich da schon noch durchekeln können. Aber dann war halt die Frage des Warum und Weshalb. 17 Etappen Vuelta sind ja auch ziemlich lang. Und da haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir da kein Risiko eingehen. Und mit Erkältung ist man ja dann auch nicht die größte Hilfe, gerade in Hinsicht auf die beiden Pyrenäen-Etappen, die da noch kamen. Und deswegen haben wir dann gesagt, fahre ich lieber nach Hause und erhole mich. Und jetzt saß ich Sonntag schon wieder das erste Mal auf dem Rad. Also habe quasi nur 3 Tage mal das Rad in der Ecke stehen lassen, habe mich wieder erholt. Und ja, Schnupfen und Halsschmerzen waren dann wieder weg, relativ schnell. Aber die 3 Tage habe ich halt auch gebraucht. Und es ist dann halt, macht halt schon einen Unterschied, ob man dann nochmal 3 Tage angeschlagen durch die Pyrenäen fährt oder ob man sich wirklich mal auf die Couch legt und das Ganze am Fernsehen verfolgt. Und jetzt bin ich, denke ich mal, schon um einiges frischer wieder, als wenn ich jetzt gestern erst aus Madrid gekommen wäre. Von daher, denke ich, war das eine gute Entscheidung.
Ja, und dein Teamkollege Wilco Keldermann hat ja trotzdem noch den Sprung in die Top 10 geschafft. Also auch von daher die Auswirkungen nicht ganz so dramatisch deines Ausfalls. Wenn wir jetzt dann den Blick ein bisschen vorauswerfen, ich habe angesprochen, die WM beginnt nächsten Sonntag mit dem Mannschaftszeitfahren. Du bist dann erst eine Woche später dran mit dem Straßenrennen. Wie sieht jetzt so deine Vorbereitung aus? Wann reist du an? Wie sieht das Training vorher noch aus? Wo legst du jetzt noch die Schwerpunkte?
Genau, ja. Ich reise am Donnerstag an. Donnerstag ist noch die Wahl für den Präsidenten der Fahrergemeinschaft oder Gewerkschaft quasi. Oder Fahrervereinigung heißt das, die CPA. Da will ich noch meine Stimme angeben, deswegen reise ich einen Tag vorher und ich glaube, der Rest der Mannschaft kommt am Freitag. Bis dahin, jetzt steht erstmal im Vordergrund, dass ich mich dass ich die Vuelta verdaue. Es war jetzt meine zweite dreiwöchige Rundfahrt. Auch wenn ich die Vuelta gefahren bin, das ist ja dann doch, war ein ganz schöner Hammer so, weil die Tour auch eine Woche später war. Deswegen war eine Woche zwischen Tour und Vuelta dies Jahr. Und das waren dann, also es waren in den 2 Monaten doch sehr viele Renntage. Von daher ist die Vorbereitung jetzt gar nicht mehr so spezifisch. Ich will eigentlich relativ wenig Intensitäten jetzt fahren bis zum Straßenrennen. Klar, noch 1-2 Mal muss man schon noch mal tief gehen, dass man nicht ganz so einrostet. Aber ansonsten ist jetzt eigentlich alles so ein bisschen mehr auf noch mal 2-3 längere Tage auf dem Rad, aber jetzt gar nicht mehr so viele Intervalle oder sowas. Ich habe jetzt einen groben Plan von meinem Trainer und der sieht eigentlich auch ganz okay aus. Von daher ist jetzt auf jeden Fall am wichtigsten, einfach gerade am Ende des Jahres, ist immer am wichtigsten, einfach noch diese gewisse Frische zu haben. Das ist eigentlich das A und O, weil die Intensitäten, die hat man. Man fährt ja ich fahre jetzt seit Februar Rennen und da waren nicht so viele nicht so viele Pausen dazwischen. Von daher brauche ich jetzt die Intensität nicht mehr so.
Wenn wir jetzt mal auf die Strecke gucken, ist viel drüber gesprochen worden. 5500 Höhenmeter sind es, glaube ich, rund um Innsbruck. Wie gefällt dir die Strecke? Ist es vielleicht ein bisschen zu sehr der Versuch, mal wieder einen anderen Weltmeister als Peter Sagan zu krönen? Oder findest du das allgemein mal eine gute Sache, auch den Bergfahrern wieder ein bisschen die Chance zu geben?
Ja, ich finde eigentlich gerade, dass dadurch, dass die Weltmeisterschaft in Innsbruck ist, in Österreich, die ja für ihre als Alpennation bekannt ist, wäre es ja unsinnig, irgendwie zu probieren, einen flachen Kurs zu machen. Gut, jetzt fahren wir natürlich eigentlich nur hoch und runter. Also, denke ich mal, wird ein großes Spektakel, hoffe ich zumindest. Und ich finde es eigentlich gut. Ich meine, warum muss man da immer zum Beispiel so ein Rennen wie in Katar, war das andere Extrem, wo es halt ganz flach war. Und jetzt gibt's halt mal so ein absolutes Höhenmeter-Spektakel. Von daher habe ich da nichts dagegen. Wenn die Abfahrten jetzt nicht gefährlich sind, da ich glaube, da habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich habe den Kurs selbst noch nicht gesehen, aber der Schlussanstieg ist natürlich ja ein richtiger Hammer. Und denk mal, da gibt's ja bei der WM sowieso nicht, aber da gibt's keine glücklichen Sieger. Das wird schon der an dem Tag stärkste sein.
Wen siehst du denn so als Top-Favoriten? Jetzt mal so aus dem Bauch heraus, wer glaubst du gehört zum engsten Favoritenkreis und ist vielleicht Peter Sagan doch noch zuzutrauen, irgendwie da überraschend sich zum vierten Mal das Regenbogentrikot anzuziehen?
Also Peter Sagan würde ich dieser gar kein Geld setzen. Ist ein super Fahrer, gar keine Frage, aber auf dem Kurs, also da müssen die anderen Nationen sich schon sehr glatt anstellen, wenn am Ende Peter Sagan gewinnt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt so viele Nationen mit super Bergfahrern. Die Holländer, die Kolumbianer, die Franzosen auch, wo wir gerade bei Favoriten sind. Aus dem Bauch raus fällt mir da sofort Julian Alaphilippe ein. Aber auch Valverde. Also wenn man die beiden nicht abhängt, sind das die Sprintschnellsten. Und ansonsten, alle anderen müssen eigentlich alleine ankommen, was ja bei Bergfahrern so die Sache sind. Die sind halt nicht so endschnell. Also wenn man Valverde und Alaphilippe nicht abschütteln kann, denke ich, wird es einer von den beiden.
Wie siehst du die Chancen des britischen Teams? Ich meine, 5 Grand Tour Erfolge in Folge für britische Fahrer. Jetzt sind natürlich Chris Froome und Geraint Thomas nicht dabei, aber die Yates-Zwillinge starten ja noch.
Mhm. Ja, da muss man halt auch sagen, dass Grand Tours was ganz, ganz anderes sind als Eintagesrennen. Man muss sich bloß mal die Ergebnisse zum Beispiel von Chris Froome angucken. Er ist in seinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie ein Eintagesrennen gut gefahren. Also da kann ich mit stolzer Brust sagen, dass ich da bessere Ergebnisse schon erzielt habe. Aber klar, dreiwöchige Rundfahrten, wie gesagt, ist was ganz anderes. Auch Simon Yates jetzt wahnsinnig stark jetzt die Vuelta gewonnen, aber kann ich mich jetzt gerade auch nicht daran erinnern, dass der mal gute Eintagesrennen gefahren ist. Und da muss man wirklich auf den Punkt, das muss man wirklich können, dass man an einem Tag halt so tief gehen kann. Und und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass er so stark ist. Yates ist halt auch jemand, der alleine ankommen muss eigentlich. Das muss er, wie gesagt, an dem Tag dann erstmal so hinkriegen. Gerade als Favorit jetzt Vuelta gewonnen, ist er natürlich auch so ein bisschen, wird er von anderen Nationen sicherlich nicht einfach so vorangelassen.
Dann kommen wir doch nochmal zu einer anderen Änderung gegenüber der normalen Saison. Ihr startet natürlich nicht mit eurem normalen Team, sondern als Nationalmannschaft. Ist das ein großer Unterschied zur restlichen Saison oder kennt ihr euch dadurch, dass ihr alle jetzt in Deutschland grob unterwegs seid, zumindest beheimatet, kennt ihr euch so gut, dass da überhaupt gar keine Zusammenfindung groß stattfinden muss, sondern dass man sich einfach schon so oft über den Weg gelaufen ist?
Wir kennen uns natürlich alle sehr gut. Den einen mehr, den anderen weniger. Mit Emo Buchmann zum Beispiel bin ich auch schon Olympia zusammengefahren. Von daher kennen wir uns. Auch mit Markus Burkhardt bin ich schon WMs gefahren. Der Rest des Teams ist mir relativ neu. Mit Nico Denz hatte ich noch nicht so viel zu tun, noch mit Maximilian Schachmann. Von daher brauchen wir natürlich ein gutes Meeting davor, dass jeder weiß, was seine Rolle ist, dass man so ein bisschen weiß, an wen man sich halten muss. Gerade mit Burgi und mir, wir werden so ein bisschen, denke ich, als Road Captains eingesetzt, die so ein bisschen die Entscheidung treffen dann im Rennen. Und genau, da muss halt einfach jeder so ein bisschen wissen, was zu tun ist. Also da fehlt uns natürlich schon die Erfahrung einfach. Wir kennen uns natürlich von den Rennen, aber als Team zusammen gefahren sind wir in der Zusammenstellung einfach noch nicht. Und dann auf so einem Kurs, wo man auch schnell mal die Übersicht verliert, wenn man da gerade mit sich selbst beschäftigt ist am Berg und vielleicht jetzt nicht gerade mitkriegt, wer da über der Kuppe gerade weggefahren ist, dann muss man eigentlich ein sehr eingespieltes Team sein. Das ist bei der WM auch immer ein gewisser Schwierigkeitsgrad auch. Ja. Dieses Jahr haben wir auch keinen Funk. Von daher wird es schon ein spezielles Rennen. Man sagt ja nicht zu Unrecht, dass Meisterschaften so ihre eigenen Gesetze und Regeln haben, weil halt es ist nicht wie bei einem World Tour Rennen, dass jedes Team 8 Fahrer zum Beispiel, da sind Nationen mit nur 1-2 Fahrern, dann sind wieder Nationen mit 9 Fahrern, die aber vielleicht keine 9 starken Fahrer mit haben, sondern übers Jahr halt so viele World Tour Punkte gesammelt haben, dass sie die Startplätze haben, aber vielleicht gar nicht so viele Bergfahrer haben für so einen Kurs. Und naja, gibt's da ganz große Unterschiede. Und aber wir Deutschen haben jetzt eigentlich ein sehr gutes Team, finde ich. Mit Paul Martens noch, den kenne ich auch sehr gut. Den war ich in der U23 sogar mal Teamkollege. da haben wir einfach ein sehr ausgeglichenes Team. Wir haben auch ein bisschen sicher nicht, sind wir nicht so aufgestellt wie die Kolumbianer zum Beispiel, aber wir haben auch schon eine gewisse Feuerpower mit Emu, der sehr gut berghoch kommt, auch Schachmann. Ich hoffe auch, wenn ich einen guten Tag habe, dass ich im Finale mitmischen kann. Und da brauchen wir uns jetzt gar nicht so zu verstecken, was eigentlich ganz angenehm ist. Sich nicht verstecken, aber trotzdem nicht die Favoritenrolle haben. Also uns wird da auch keiner angucken, wenn irgendwie 10 Mann wegfahren und da wird jetzt keiner damit rechnen, dass wir da irgendwie das Rennen irgendwie kontrollieren müssen. Das ist auch kein Nachteil. Von daher können wir da uns so halbwegs zurücklehnen, probieren, das Beste draus zu machen und hoffentlich ein gutes Rennen zu fahren und einen ganz vorne mit reinzukriegen.
Ja, da drücken wir natürlich hier alle die Daumen. Wollen wir mal noch mal ein bisschen über dich und deine Saison, deine Karriere vielleicht sogar sprechen. Hast du deinen größten Erfolg bei der Tour de France gefeiert, ist schon ein bisschen her, das war eine Bergetappe damals. Deinen ersten Profisieg hast du in einem Sprint gefeiert, jetzt bist du in dieser Saison bei der Tour aus einer Ausreißergruppe, ich glaube als Sechster ins Ziel gekommen, bist im Zeitfahren bei der Vuelta Achter und Neunter geworden. Würdest du dich so als klassischen Allrounder bezeichnen oder bist du doch eher so schon Bergfahrer?
Nee, schon eher Allrounder. Also als Bergfahrer würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen. Klar komme ich eigentlich sehr gut berghoch, aber wenn es richtig über die Alpenpässe geht und auf dem höchsten Level jetzt in der World Tour sehe ich mich da auch nicht in der Weltspitze. Allrounder trifft es, denke ich, ganz gut. Wie gesagt, ich bin noch relativ endschnell noch, gewinne natürlich auch keine Sprints mehr, aber für einen Bergfahrer kann ich auch relativ gut sprinten. Ich kann eigentlich gar nichts so richtig. Es ist immer so ein bisschen der Fluch des Allrounders. Dieses Jahr läuft halt bei den Zeitfahren auch sehr gut. Ich habe diesen Winter meine Position geändert. Seitdem bin ich da auch nochmal einen Ticken schneller unterwegs, was auch ganz cool ist. Weil mir Zeitfahren schon immer Spaß gemacht haben auch. Aber wie gesagt, ist eigentlich schwer, mich in irgendeine Schublade zu stecken. Am wohlsten fühle ich mich eigentlich schon bei Rundfahrten in Ausreißergruppen. Mir gefällt das so ein bisschen, dieses Spiel um den Tagessieg, die Taktiererei und halt einfach, dass man wie so ein Pokerspiel eigentlich ist. Ja. Zeitfahren habe ich halt noch nicht gewonnen. Wie hast du es angesprochen, ich hatte schon mal einen Massensprint und eine Bergankunft gewonnen. Auch nicht so häufig, denke ich. Zeitfahren fehlt noch ein bisschen. Vielleicht schaffe ich nächstes Jahr. Dieses Jahr kommt keins mehr.
Ja, aber du bist dann eben bei der Tour ganz nebenbei und aus Versehen fast in die Top 20 gefahren. So schlecht ist das also auch nicht.
Das stimmt, ja.
Doch bevor wir unsere Vorschau jetzt vorsetzen, erstmal eine ganz kurze Unterbrechung, dann sind wir gleich wieder zurück bei Radio Tour.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com, hier zur WM-Vorschau. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist immer noch Simon Geschke. Simon, ja, wenn wir jetzt ein bisschen über deine Karriere sprechen, müssen wir natürlich auch über deinen Wechsel sprechen. Du hast dich dazu entschieden, nach der Saison oder zur kommenden Saison zum neu formierten BMC-CCC-Team zu wechseln, wie es ja immer so schön genannt wird, weil der Name noch nicht so ganz bekannt ist. Kannst du uns ein bisschen verraten, was die Gründe waren und was du dir vielleicht auch so ein bisschen erhoffst dann im neuen Team?
Ja, die Gründe waren eigentlich größtenteils, dass ich jetzt seit 10 Jahren im gleichen Team bin. Klar haben die Sponsoren mal gewechselt, aber die Teamstruktur und die Firma quasi, da bin ich jetzt seit 10 Jahren, ich bin da Profi geworden und von daher war das dieses Jahr auch ein guter Zeitpunkt. Mein Vertrag lief aus und die Verhandlungen liefen so ein bisschen schleppend. War das irgendwie für mich ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, ich will einmal in meiner Karriere auch mal woanders fahren und mal was Neues sehen. Und da hat sich das quasi so ein bisschen angeboten. Und dann hatte ich dann 3 Angebote, unter anderem halt auch von Sunweb und von CCC. Und habe mich dann für BMC, CCC quasi entschieden, weil es eine sehr gute Struktur hat. BMC ist ein super professionelles Team und das wird auch größtenteils so bleiben. Also die sportlichen Leiter und die Teamleitung, das wird dieselbe sein, wie sie jetzt bei BMC ist. Dann haben wir mit Greg van Avermaet einen der besten Fahrer der Welt als Kapitän. Da freue ich mich auch drauf, mit ihm zusammenzuarbeiten und gute Rennen zu fahren, hoffentlich als Helfer. Aber worauf ich mich natürlich auch freue, was auch auf der Hand liegt, ist, dass ich auch bei BMC, schätze ich, mehr Freiheiten kriege. Klar kommt es auch immer darauf an, ob man selbst gut genug ist, um sich die Freiheiten zu verdienen. Aber wir sind jetzt wir werden nächstes Jahr, denke ich, ziemlich offen Rennen fahren. Und da wird jeder mal seine Chance kriegen. Wir haben keinen Gesamtwertungsfahrer. So wie es jetzt zum Beispiel bei Sunweb ist mit Tom Dumoulin und Wilco Keldermann, ist es halt jetzt auch so gekommen, dass eigentlich die Chancen, in Ausreißergruppen zu gehen, für mich ganz, ganz wenig geworden sind. Bei der Tour konnte ich es einmal probieren, was aber auch schon Tom Dumoulin persönlich mir quasi den Freifahrtschein gegeben hat. Also das Team legt da eigentlich gar keinen großen Wert mehr drauf und das ist auch das, was mir so ein bisschen fehlt. Also ich bin gerne Helfer und es macht auch wirklich Spaß, gerade wenn man für so jemanden wie Tom Dumoulin fährt. Letztes Jahr war ich dabei und habe ihm zum Giro-Sieg verholfen. Das war eins der besten Erlebnisse so in meiner Karriere bis jetzt dieses Jahr auch. Wo er Zweiter bei der Tour geworden ist. Das hat auch super viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, wenn es jetzt nächstes Jahr, wenn wir da wieder ein bisschen mehr auf Angriff fahren können, da freue ich mich auch drauf. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Jetzt auch bei der Vuelta war es eigentlich so, dass wir gar nicht mehr in Gruppen gehen sollten, sondern eigentlich die ganze Etappe nur bei unserem Kapitän, bei Wilco Keldermann bleiben sollten. Und das ist ein, zwei Mal wäre ich schon gerne in die Gruppe gegangen. Das hat mir schon so ein bisschen in den Bein gejuckt. Aber das sind dann halt Teamorder. Und da halte ich mich natürlich dran. Aber das war auch ein bisschen der Grund, warum ich gewechselt habe jetzt.
Du hast dich selber als Fahrer beschrieben, der ganz gut über Anstiege kommt und endschnell ist. Sind vielleicht auch so Ardennen-Klassiker nochmal so ein Terrain, wo du mit ein bisschen mehr Freiheiten vielleicht auch noch auf gute Ergebnisse fahren möchtest in der nächsten Saison oder in den nächsten Jahren?
Ja, das sind immer eigentlich so meine Höhepunkte im Frühjahr. Ich war beim Amstel Gold Race einmal Sechster. Das war ein sehr schönes Ergebnis. Leider danach die Jahre war ich nie so wirklich in der Form. Zweimal im Frühjahr mir das Schlüsselbein gebrochen, dann ja im Winter Knieprobleme und krank gewesen. Von daher konnte ich die Ardennen-Klassiker nie so richtig hätte fahren wollen, also nicht in der Form. Und ja, nächstes Jahr hoffe ich schon, dass ich da dann auf jeden Fall wieder fit bin und in Topform. Und ja, das sind sehr schöne Rennen. Und dafür haben wir auch, denke ich, eine gute Mannschaft. Gerade so für Eintagesrennen sind wir sehr gut aufgestellt. Und ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass ich mehr Freiheiten als jetzt bei Sunweb kriege. Ja.
Ja, dann sind wir mal gespannt, was du dann zum Leisten imstande bist. Wollen wir zum Abschluss unseres kurzen Gespräches nochmal ein bisschen den Bogen zurückschlagen von deinem neuen Team zum deutschen Radsport, der ja mit der neuen aufgelegten Deutschlandtour so ein bisschen einen kleinen Höhepunkt erlebt hat im vergangenen Monat. Wie schätzt du so die Entwicklung ein, jetzt einerseits, was die Talente angeht, Maximilian Schachmann, Pascal Ackermann sind da zum Beispiel zu nennen, auch Emanuel Buchmann, aber andererseits auch, was die Stellung des deutschen Radsports in der Medienlandschaft und generell in Deutschland so angeht?
Ja, Deutschland ist ein Land, wo es nicht so viel Radsport-Tradition gibt. Trotzdem immer gute Fahrer irgendwie da waren. Von Rudi Altig bis Jan Ulrich, jetzt mit Marcel Kittel. Also Erfolge sind immer da. Aber die Deutschen tun sich halt mit Radsport oder überhaupt mit Sportarten, die nicht Fußball heißen, ein bisschen schwer. Woran es liegt, weiß ich auch nicht so genau. Gut, im Radsport ist es natürlich jetzt auch durch die ganzen Skandale Ende der 90er, Anfang der 2000er ein bisschen verschuldet, logischerweise. Da waren ein paar Jahre dabei, die natürlich der Radsport ganz schön gelitten hat, das Image. Und das ist jetzt aber über die letzten Jahre sehr viel besser geworden, weil natürlich es auch wirklich aufgeräumt wurde und die Skandale dann mit diesem Aufräumprozess und den ganzen Geständnissen und so weiter, das halt wirklich jetzt umgedacht wurde und dadurch die Skandale ausblieben, was natürlich schön ist, dass der Radsport sauberer geworden ist, auch wenn es natürlich hin und wieder gibt es nochmal einen positiven Fall, aber diese flächendeckenden Skandale, dass jetzt halt irgendwie 20 Fahrer auf einmal auf irgendwelchen Listen stehen, sowas gibt es halt nicht mehr. Und dadurch haben wir jetzt halt so eine Situation, dass so ein bisschen gerade die Trümmer zusammengekehrt werden. Leider ist halt der Nachwuchs eigentlich das, was mich ein bisschen das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn ich jetzt so in die Vereine gucke, zum Beispiel in meinem alten Verein in Berlin. Ich glaube, da gibt es kaum noch Nachwuchsfahrer. Es gibt nicht wirklich viele Rennen. Das ist natürlich, da macht man sich schon ein bisschen Sorgen, auch wenn es jetzt wieder eine Deutschlandtour gibt, was halt erstmal schön ist. Aber so auf lange Sicht, wir freuen uns halt jetzt, dass es wieder die Deutschlandtour gibt und dass es ein Profirennen gibt. Ich war nicht so begeistert, dass ich zur Vuelta musste, weil ich mich sehr darauf gefreut hatte, die Deutschlandtour zu fahren. Aber ja, ich hoffe, dass in 10 Jahren halt auch gute Profis nachkommen können. Und da müsste halt jetzt mehr für den Nachwuchs getan werden. Und klar, Deutschlandtour ist super, aber man braucht halt auch Nachwuchsrennen. Ja. Und da sieht es ein bisschen dünn aus gerade, glaube ich.
Was siehst du da für Gründe? Also warum hat es der Nachwuchsradsport in Deutschland so schwer?
Ja, wie gesagt, der Nachwuchs ist einfach ausgeblieben. Nach den Skandalen 2006, 2007 war so die Hochzeit. Und ich glaube, dass da einfach, dadurch, dass dann auch von der Tour de France zum Beispiel nicht mehr berichtet wurde oder überhaupt, wenn über Radsport berichtet wurde, eigentlich nur negativ, dass da einfach viele Eltern ihre Kinder nicht zum Radsport geschickt haben und da auch so wie ich, also ich habe halt angefangen, als Jan Ullrich die Tour gewonnen hat und ich war da Feuer und Flamme und ja, die Generation, die ist jetzt halt gerade Profi und ja, aber das wird halt in 10 Jahren, werden wir auch alle aufgehört haben und ja, dann gibt's da so ein Nachwuchsloch, denke ich. Und Sponsoren ist halt das nächste Thema, also Nachwuchsrennen kosten halt auch alle Geld, Straßensperren und so weiter. Die sponsoren dann vielleicht auch lieber irgendwo Fußball in der Kreisliga und gehen auf Nummer sicher. Und ja, von daher ist das wie so ein, ja, wie so eine Abwärtsspirale leider in den letzten Jahren gekommen, dass halt immer weniger Geld da ist und das, da wird halt als erstes so bei den Nachwuchsrennen gespart, weil man da halt einfach auch die, ja, den Werbeeffekt gar nicht so hat. Selbst die Bayern-Rundfahrt ist ja, konnte ja jetzt leider nicht mehr stattfinden in den letzten Jahren, obwohl das ein sehr großes Profirennen war in Deutschland, was auch im Fernsehen übertragen wurde, im Lokalen. Und ja, und da braucht man sich natürlich nicht wundern, dass wenn selbst solche Rennen, wo man eigentlich noch einen Werbeeffekt hat, dann, wenn die nicht mehr stattfinden können, weil sich keine Sponsoren genug finden, dass dann Nachwuchsrennen erst recht, da wird als erstes gespart. Ja.
Aber vielleicht können ja Fahrer wie die von mir angesprochenen Nils Pollett, Pascal Ackermann, Maximilian Schachmann oder so, vielleicht ja sogar ein bisschen wieder dafür sorgen, dass zumindest in der übernächsten Generation wieder so ein kleiner Hype entsteht. Hältst du das für möglich oder bist du da jetzt komplett pessimistisch?
Nee, komplett pessimistisch nicht. Also es wird sich zeigen, wie gesagt, die Generation jetzt, die ist sehr gut. Pascal zum Beispiel ist halt jetzt dieses Jahr so viel Rennen gewonnen, hat wirklich den Durchbruch geschafft und ja, von daher ist Deutschland Radsport in Deutschland definitiv nicht tot. Wir haben jetzt sehr gute Profis und hoffentlich kommen da auch noch einige nach. Und ja, muss ja gar keinen Radsportboom geben, aber wenn es so eine stetige Entwicklung gibt, dann wäre das schon super. Also wenn wirklich wieder es wieder ein bisschen aufwärts gibt, wenn es wieder Jugend- und Juniorenfahrer gibt, die ambitioniert sind und die nachkommen, dann wäre das schon super.
Vielleicht können wir ja mit unserem Podcast auch ein bisschen dafür sorgen, dass die jungen Leute sich für Radsport interessieren und wenn auch nur als Zuschauer den Sport unterstützen, dann wäre das ja schon mal ganz gut. Das soll's auch fürs Erste gewesen sein mit unserem heutigen Gespräch zur Weltmeisterschaft, die wie gesagt am kommenden Wochenende beginnt in Innsbruck. Simon Geschke wird am Start stehen beim Straßenrennen und mit dafür sorgen wollen, dass es aus deutscher Sicht ein positives Ergebnis zu vermelden gibt. Ihr kriegt natürlich hier bei meinsportradio.de alles rund um diese WM in ausführlicher Form. Wir haben ein paar Kollegen vor Ort und werden euch natürlich mit allem Wichtigen versorgen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Simon Geschke, dass das geklappt hat. Dankeschön.
Danke auch, ja.
Und das war Radio Tour, der Radsport Talk in Kooperation mit radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Macht's gut. Tschüss.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringe ich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.